dann machen wir hier in der Gemeinde Reformationstag. Aber heute tun wir den Spiess mal umdrehen. Weil meine Beobachtung ist, dass Halloween in der aktuellen Form mehr und mehr eben durch einen Kulturexport von den USA bei uns ankommt, in der Schweiz, in Mitteleuropa. Und wir uns wirklich mal darüber Gedanken machen könnten, wenn wir es nicht schon gemacht haben. Ja, was bedeutet denn das Halloween-Fest? Was ist das eigentlich? Was heisst das geistlich? Was steckt hinter diesen ausgehöhlten Kürbis, dem Skelett, den Spinnweben, den Vampirmasken? Und wie sollen wir als Christen damit umgehen? Vielleicht zuerst gerade mal am Anfang. Was ist Halloween eigentlich? Weiss eigentlich jemand, wo der Name herkommt? Wie? Voilà, 100 Punkte. All Hallows Eve, genau. Also Eve ist der Abend, All Hallows ist Allerheiligen. Das heisst der Abend vor Allerheiligen. Ja, Moment, wenn jetzt Halloween der Abend vor Allerheiligen ist, wieso laufen wir dann, oder wieso laufen dann die Kinder ins Skelett um und wieso stehen die Kürbisse im Garten? Was hat das mit dem zu tun? Und da werden wir konfrontiert mit, okay, da gibt es noch eine andere Bedeutung von Halloween, wo das herkommt. Und zwar hat das seinen Ursprung laut der Encyclopædia Britannica, den Ursprung im, tu ich es richtig aussprechen, Samhain-Fest. Man schreibt Samhain, aber ich glaube auf Irisch tut man es Samhain aussprechen. Bürger tun die Schulter zurück, also es wird wohl stimmen, Samhain, ich weiß auch nicht. Das ist ein Fest der Kelten gewesen. Kelten, das war eine heidnische Kultur in Europa. Und besonders im alten Großbritannien und in Irland hat man das Fest gefeiert. Am 1. November war das, weil am 1. November haben die Neujahr gefeiert. Und gleichzeitig auch den Anfang des Winters. Und während dem Samhain-Fest hat man geglaubt, dass die Seelen der Verstorbenen zurückkommen und sie kommen zurück zum Häuser besuchen von den Lebendigen, von den Lebenden. Und man hat geglaubt, dass all die, die in diesen Jahren gestorben sind, vorher wieder zurückkommen, um eben da rumzulaufen. Und die Menschen, was haben sie gemacht? Sie haben Lagerfeuer auf Hügel gemacht, um den Winter neu entzünden, um böse Geister verscheuchen. Also, ich denke, das sind Brüche, die wir auch in anderen Kulturen kennen. Und sie haben sich eben auch verkleidet, sie haben sich in Masken eingedeckt, damit sie von diesen bösen Geistern nicht erkannt werden. Und so ist es gekommen, dass man die Bilder von Hexen und Kobold und dann später auch Zombies und Vampiren, was alles dazukommt, mit Halloween in Verbindung bringt. Und jetzt sind wir immer noch am Punkt, wo wir sagen, Moment, Halloween, es klingt immer noch nicht so christlich, was hat das jetzt mit Allerheiligen zu tun? Wo Europa, wo das Christentum durch Europa gezogen ist, besser gesagt, wo missioniert wurde, Leute zum Glauben gekommen sind, da hat der Papst Bonifaz IV., also keine Angst, wir machen heute nicht eine zu lange Geschichtslektion, einfach, dass wir wissen, um was es geht bei Halloween. Papst Bonifaz IV. Im 7. Jahrhundert hat er gesagt, es wäre eigentlich noch gescheit, wenn wir das heidnische Fest einfach überdecken mit einem christlichen Feiertag. Gesagt, getan, haben sie das Allerheiligenfest vom 13. Mai auf den 31. Oktober gelegt und haben ja, wahrscheinlich die Absicht gehabt, eben das Samhain-Fest zu ersetzen mit Allerheiligen. Und durch die Jahre, wie das dann so ist, gerade mit Volksglauben, ist dann letztendlich beim Mittelalter herausgekommen, dass es eine Verschmelzung gegeben hat von dem religiösen Feiertag und dem keltischen Fest. Und jetzt kann man sich fragen, okay, jetzt sind wir beim Mittelalter, wir haben einen Papst Bonifaz im 7. Jahrhundert, was hat das mit Hollywood zu tun, was hat das damit zu tun, dass gefühlt um die Jahreszeit alles irgendwo einen Kürbis hat oder irgendwie ein Skelett oder Spinnweben? Wie ist das in die USA gekommen? Und jetzt ist es ja so gewesen, wir haben gesagt, das war in Großbritannien und Irland gewesen, wo die Kolonien gegründet worden sind. Es sind auch Einwanderer gekommen aus dem Großbritannien, aus dem Irland, haben die Brüche mitgenommen. Das hat sich etabliert in den USA und jetzt kommt es wieder zurück zu uns. Also Halloween hat ein bisschen einen Umweg gemacht von Großbritannien in die USA und wieder zu uns. Und gehört heute übrigens in den USA zu einem der wichtigsten Feiertage. Ist auch kommerziell extrem wichtig. Ich habe gelesen, dass scheinbar ein Viertel von allen Süßigkeiten um Halloween gekauft werden. Ein Viertel. Und durch amerikanische Filme, durch Serien und auch für die, die, weiss nicht, Gamer unter uns, durch saisonale Events in Spiel. Das ist wirklich auch nicht zu unterschätzen, weil die ja laufend anpassen, je nach Jahreszeit, wird man extrem mit Halloween konfrontiert. Also, wie gehen wir damit um? Das ist die nächste Frage. Auch wenn man im Internet so liest, wenn man so in christlichen Foren schaut, wenn man auf Blogs schaut, Predigten liest und hört, dann merkt man, es gibt einen riesen Spagat zwischen denen, die sagen, das ist ein satanisches Fest, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und gibt es die, die sagen, ja, komm, ein bisschen Süßigkeiten verteilen und um die Häuser ziehen. Also, komm, müssen wir jetzt nicht das Büro aufmachen? Und da ist der Spagat, wo sich viele drin bewegen. Darum wollen wir den Punkt anschauen, ja, was ist das jetzt? Ein satanisches Fest oder ist es einfach ein bisschen Spass von unserer Popkultur? Wenn sich alle einig werden, dass Halloween ein satanisches Fest ist, wenn alle sagen, doch, da geht es darum, den Teufel anzubeten, ich glaube, dann müssten wir gar nicht allzu lange diskutieren, weil die Bibel relativ klar ist, wie man mit dieser Thematik umgehen soll. Auch wenn wir es nicht so auf dem Radar mehr haben in Mitteleuropa, zeichnet ja die Bibel ein sehr lebendiges und realistisches, also ein lebhaftes Bild von der unsichtbaren Welt auf. Denken wir an die geistliche Waffenrüstung in Epheser 6, wo es insbesondere im Vers 12 heißt, ich habe es mitgenommen, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Das heisst, in der Bibel ist klar, hey, es gibt eine unsichtbare Welt, oder in der Taufe haben wir ja gesagt, bezüglich sie von der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Es gibt die und man sollte sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Weil schon in den ersten Tagen an von der Menschheit haben die Leute gesucht nach übernatürlichen Erfahrungen, die nicht am Willen von Gott entsprochen haben. Zum Beispiel im Alten Testament, vergessen wir nicht, oder? All die Völker, die das Volk Israel damit zu tun haben, also die, auch die rundum ums verheißene Land, auch Ägypten, die haben andere Götter gehabt, die haben anderen Zugang gehabt zu dieser unsichtbaren Welt. Und darum hat Gott strenge Regeln für sein Volk parat gehabt, wenn sie sich mit diesen Völkern eingelassen haben. Ich will auch noch 5. Mose mitbringen, 5. Mose 18, 9 bis 12. Was heißt, wenn du in das Land kommst, das Jahwe dein Gott dir gibt, dann versuche ja nicht, so abscheuliche Dinge zu tun wie seine Bewohner. Bei dir soll keiner gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der wahrsagt, kein Zauberer, Beschwörer oder Magier. Kein Bannsprecher oder Totenbeschwörer und keiner, der einen Totengeist oder Wahrsager befragt. Denn Jahwe verscheut jeden, der so etwas tut. Und wegen dieser Abscheulichkeiten vertreibt Jahwe, dein Gott, sie vor dir. Okay, also da geht es recht ins Gericht, wo wir sehen, nach dem Gesetz in der Tora ist die Strafe für so Machenschaften mit dem Bösen, mit Magie, mit Zauberei der Tod. Und es gibt ja auch den Bericht vom König Saul, wo der Rat sucht vom Prophet Samuel. Der Samuel ist gestorben und hat dringend Rat gebraucht, der Saul. Und er hat vorher hat er eigentlich alle Totenbeschwörer und Wahrsager vertrieben lassen aus dem Land. Und da in der Not hat er gefunden, ich muss noch mal mit dem Samuel reden. Wo gibt es einen Totenbeschwörer oder eine Totenbeschwörerin? Und er hat eine gefunden, hat können Kontakt aufnehmen. Und der Samuel hat ihn da natürlich auch nochmal zurechtgewiesen, weil es hat auch geklappt, die Kontaktaufnahme. Und spannend ist, in 1. Chronik 10, 13, dann an einer anderen Stelle heisst es, dass der Saul letztendlich ums Leben gekommen ist, weil er einerseits Gott untreu geworden ist, oder? So weit so gut, Gott untreu geworden, also nicht gut, aber das wissen wir schon, aber auch, weil er den Totengeist befragt hatte. im gleichen Vers. 1. Chronik 10, 13. Und im Neuen Testament zieht sich die Linie weiter. Der Paulus warnt im Galaterbrief davor, von den schlechten Folgen der menschlichen Natur. So die Sachen, die uns gerade in den Sinn kommen, oder so, ach so, ja, Feindseligkeit, Zorn, Eifersucht, ja, genau. Aber Götzendienst und Zauberei sind auch dort im gleichen Satz, in der gleichen Aufzählung drin. Weil es gibt zwei Quellen von geistlicher Macht: Gott und der Satan. Und während der Satan nur die Macht hat, wo Gott ihm zusteht, ist das trotzdem nicht zu unterschätzen. Ich sehe, wir machen heute ein bisschen thematisch durch die Bibel durch. Wo der Mose zum Pharao kommt und der Stock und Gott ihm hilft, dass der Stock zu einer Schlange wird. Was ist die Antwort vom Pharao? Meine Zauberer können das auch. Die Zauberer sind gekommen, zack. Haben auch einen Stock zu einer Schlange verwandeln lassen. Nur halt durch dämonische Macht und nicht durch Gottes Macht. Satan ist im Business, wenn man so will, im Business von der Verlockung und im Business von uns Menschen von Gott abzulenken. Er verlockt Menschen mit dem Angebot von Macht, mit dem Angebot von Selbstverwirklichung und geistiger Erleuchtung, ohne dass man sich einem Gott müsste unterordnen müsste. Hexerei und Magie ist einfach eins der Mittel, wo Satan im Schrank hat, sozusagen, um uns von Gott wegzubringen. Und als Christen müssen wir die Macht vom Satan nicht fürchten, weil wir sind ja auf der Seite vom Sieger, wir sind auf der Seite von dem, der stärker ist als der Satan. Aber wir sollten gleich Respekt haben und uns fernhalten von diesen Kräften. Es gibt so ein Wort, das man verwendet, um so Magie und Zauberei und Mystizismus, Esoterik, übrigens auch Anthroposophie, die verstehen sich auch unter dem Okkultismus. Das heisst, man redet dann von okkulten Praktiken. Was heisst okkult eigentlich? Weiss es gerade jemand? Okkult? Verborgen, genau. Kommt von Okkultus, ist latinisch, verborgen, verdeckt, geheim. Aber das Verborgene und das Verdeckte ist nicht dort, wo Gott daheim ist. Es ist nicht dort, wo seine Kinder sein sollten. Und zudem habe ich zwei Vers auch wieder mitgebracht. In Jesaja 9,1, was heisst, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Das ist einer von diesen Versen, der gerade in der Adventszeit auch wieder sehr wichtig wird, oder? Da kommt das Licht, wo über denen strahlt, die ohne Hoffnung sind. Und in Johannes 12, 46, was heißt, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Weil ohne Ausnahme ist ja jeder Mensch, der Jesus nicht als seinen Retter angenommen hat, in dieser Finsternis, in dieser Hoffnungslosigkeit, wo der Jesaja davor redet. Und wenn ich einmal das Licht gesehen habe, würde ich dann wieder freiwillig in die Finsternis zurück, ins Verborgene zurück. Eher weniger. Und so kommen wir wieder zu Halloween zurück. Wir haben ja gesehen, dass die Bibel in Sachen Zauberei, in Sachen Magie, ein klares Bild aufweist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ich habe auch am Anfang gesagt, dass es eben einen grossen Spagat gibt zwischen denen, die sagen, ja, Halloween ist ein satanisches Fest, und denen, die sagen, ja, das ist einfach ein bisschen von Haustür zu Haustür ziehen, Süßigkeiten, Isaac. Und darum wäre ich grundsätzlich vorsichtig damit, jeder, der irgendeinen Kürbis im Garten hat, also jetzt nicht zum Essen, ich meine jetzt irgendeinen Geschnitzten oder so, oder als Vampir verkleidet durch die Straße zieht, gerade unter Generalverdacht stellen von der Zauberei. Ist in der Geschichte nicht so gut gekommen, wenn man das macht. Aber auch sonst, es hat ja wohl nicht jeder oder nicht jedes Kind, das da um die Straße zieht, die Idee, okay, ich gehe jetzt den Teufel verherrlichen. Nein, das kann man wohl den meisten nicht unterstellen. Aber gleich ist die Frage, wie gehen wir als Christen mit dem um? Kommen wir zum dritten Punkt. Weil egal, in welcher Ausprägung Halloween gefeiert wird, das gibt es auch ein Rechtsspektrum, einige, die da Vollgas geben und einige, die einfach etwas kaufen, etwas dekorieren. Egal in welcher Ausprägung, egal mit welcher Absicht jede Person da dahinter ist, Es gibt einen gemeinsamen Nenner zwischen den Kelten, die da im frühen Mittelalter das Fest gefeiert haben, und uns da in Mitteleuropa heute. Nämlich ist die Angst vor dem Tod damals offenbar genau gleich gross gewesen wie heute. Sie haben sich versteckt, sie haben Masken angelegt, um nicht heimgesucht werden von diesen Geistern. Sie haben Angst gehabt vor den Toten, die da umherziehen. Und die Menschen heute verstecken sich auch davon, indem sie den Gedanken an den Tod rauszögern, mit was auch immer, mit 24/7 Entertainment, bis es sich nicht mehr vermeiden lässt. In dem Sinn würde ich sagen, ist Halloween mehr Mittel zum Zweck geworden, indem sich Halloween einfach einreiht in ein grosses Regal von Entertainment, wo man sich drüber ziehen kann, wo man sich entertainen kann, buchstäblich, um nicht konfrontiert werden mit den essentiellen Themen vom Leben. Und ich wollte jetzt auch nicht scheinheilig sein. Mir ist wohl bewusst, dass bei uns oder bei mir zumindest ist jetzt vielleicht Halloween nicht so ein Thema, aber da gibt es andere Themen, wo wir 24/7 bombardiert werden oder uns selber bombardieren mit Medien. Ich bin da auch ein Kind von der Zeit und muss da dagegen ankämpfen. Und darum sollten wir uns mit viel Demut, mit viel Barmherzigkeit auch in die Leute hineinversetzen und uns mit dieser Kultur auseinandersetzen und neugierig sein. Ja, warum machst du das denn jetzt? Oder, hey, hast du schon mal überlegt, was hinter dem könnte stehen, was hinter Halloween steckt, wo das herkommt? Es gibt sicher viele, die sich da nicht so viele Gedanken darüber machen. Wir müssen uns nämlich bewusst sein, dass nicht nur Desinteresse, wenn man denkt, ja, wieso wollen denn die Leute nichts von Gott wissen? Wo man uns das manchmal so der Jonah-Moment, wo man so manchmal könnte haben, wieso wollen die Leute nichts von Gott wissen? Wenn man uns bewusst ist, es ist nicht nur Desinteresse, wo das kann sein, sondern auch etwas sehr auf einer anderen Ebene, wo Paulus im 2. Korintherbrief schreibt. 2. Korinther 4, 3-4, wo er sagt, wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Viele Menschen sehen den strahlenden Glanz vom Evangelium nicht, weil sie verblendet werden. Weil einfach da eine Realität in der unsichtbaren Welt ist, wo es uns gut tut, dass wir uns das mal wieder bewusst werden. Aber viele Menschen haben trotzdem eine starke Vermutung, dass es irgendwie so eine geistliche Realität gibt. Darum glaube ich, oder wenn die Leute nach Fernöstlichem oder sonst Esoterik fragen, irgendetwas ist da schon rum. Aber viele haben grosse Angst davor, sich ernsthaft damit auseinandersetzen, auch mit dem Tod. Und darum glaube ich, dass Halloween letztendlich ein geeigneter Moment ist, wo wir als Christen einen Vorteil haben, wie bei so vielen, und das könnt evangelistisch umdeuten, wo wir ohne Angst das könnt konfrontieren und das Licht vom Evangelium hineinscheinen lassen. Alle historischen Wurzeln von Halloween, ob jetzt heidnisch oder religiös, erinnert daran, dass Sünder die Erlösung von der Verdammnis und das ewige Leben brauchen, wo in Jesus Christus zu finden ist. Und seit der ersten Christenheit, seit Pfingsten, ist die Gemeinde darum bemüht, die Kultur zu konfrontieren mit diesen Gedanken. Ist darum bemüht, Sachen, die in der Kultur schon vorherrschen, Brüche, das zu verstehen, und das Evangelium hineinscheinen zu lassen. Und Halloween ist da keine Ausnahme. Darum glaube ich nicht, dass es ein Zufall ist, dass die geschichtliche Entwicklung von Halloween das heidnische Fest, Allerheiligenfest und dann der Reformationstag ist. Gott hat offenbar den 31. Oktober als einen Tag gewählt, wo Martin Luther die Thesen angeschlagen hat, die Reformation gestartet hat und eine Kettenreaktion ausgelöst hat durch ganz Europa, durch die ganze Welt durch, wo man sich ganz neu mit dem Evangelium auseinandersetzt. weil wir eins wissen, wir wären heute nicht da, wo wir sind, wenn die Reformation nicht stattgefunden hätte. Und was uns als Christen Tag für Tag in der Heiligung und in der Jüngerschaft vorantreibt, ist doch das, dass wir im Glauben an Jesus Christus allein durch Gnade errettet worden sind. Das ist gerade allein durch den Glauben, sola fide, allein durch Christus, solus Christus, allein durch die Gnade, sola gratia. Das ist so reformatorisch. Und wir wissen das, wir dürfen die Gewissheit auch im Herz haben. Und wir sollten übrigens den Aspekt vom Allerheiligen auch nicht vergessen. Weil im Hebräer 13, da heisst, ich zitiere es jetzt nicht, aber da heisst, denkt auch an die, die vor uns gegangen sind und nehmt euch ein Vorbild an ihrem Glauben. An denen, die sich der Glaube schon bewährt hat und vor uns gelebt haben. Und mit dieser Gewissheit im Kopf, mit den Überlegungen, auch mit dem Wissen, was ist Halloween, wo kommt es her? Was ist die Popkultur dahinter? Was ist der heidnische Gedanke dahinter? Können wir reflektiert auf das Halloween zugehen? Und uns gleich zugehen heisst ja nicht, dass man gerade bei allem mitmacht. Man kann sich gleich abgrenzen. Aber man muss nicht die Ohren zuheben, nicht die Augen zuheben und warten, bis alles um ist. Das wäre ja schade, wenn man den Tag ungenutzt vorbeiziehen lassen in dieser Hinsicht. Es wäre natürlich auch schade, wenn man einfach bei allem mitmacht und sich einreiht bei den Vampirmasken und da mitzieht, weil letztendlich sind ja die Bildsprache, die verwendet wird, wie wir gesehen haben vorher, sehr ungöttlich. Aha. Aber hey, so als Gedankenanstoss für Halloween, nimm dir doch mal vor, das Jahr, dann morgen oder übermorgen, wenn es dann auch ist, wo sich vielleicht das Gespräch ergibt, vielleicht mal mit dem Nachbarn oder mit den Kindern, wo Leute ins Gespräch kommen, hey, was macht ihr da eigentlich? Vielleicht ergibt sich ein Gespräch über Tod und Angst, über Dunkelheit, über Finsternis im Leben, über Esoterik. Und wir können in das Gespräch hineingehen als Botschafter vom Licht. Nicht von der Finsternis, nicht vom Verborgenen, sondern als Botschafter vom Licht. Wir brauchen da häufig den Satz Licht und Salz sein. Ist auch bei uns in der Gemeindevision drin. Das Evangelium ausbreiten. Wir wollen Licht und Salz sein, weil Gott uns dazu ausgesendet hat. Und der Aspekt vom Licht, das ist mir bei der Vorbereitung einfach nochmal so neu bewusst worden. Der ist doch gerade in Halloween, gerade in Finsternis, in Dunkelheit so stark. Und darum wollte ich jetzt nicht noch viel mehr reden, sondern einfach zum Schluss noch den berühmten Johannesprolog vorlesen. Das heisst die ersten paar Verse, also Johannes 1. Und wir wollen einfach auf das noch hören. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und noch beten zum Schluss. Ja, Herr, du siehst, dass wir morgen mit Halloween konfrontiert werden und du siehst, dass du schon eine lange Geschichte mit dem 31. Oktober hast. Und ich wollte dir Danke sagen, dass du auch so viel in der Kirche, in der Gemeinde, der weltweiten Gemeinde bewegt hast an diesem Tag, auch als Gegenbewegung zu diesem heidnischen Fest. Und wir wollen dich einfach bitten, Herr, dass du uns Mut machst, dass du uns richtige Herz gibst, die Kultur zu konfrontieren, auf eine liebevolle Art und Weise und doch klar im Inhalt. Dass wir die Botschafter sein für dich, dass wir für dein Evangelium einstehen dürfen. Und danke, dass du das Licht bist in der Dunkelheit, wo nicht ausgehen kann, egal was die Dunkelheit versucht. Und dass wir einfach in diesem Licht sein dürfen und dass wir aus diesem Licht Hoffnung schöpfen. Amen.